Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2 Reflexe am Mikrofon ist Heini Vogler. Außer konservativen Linken schmückt sich heute fast jeder mit dem Etikett liberal. Aber bitte, was heißt das überhaupt? Und was heißt das insbesondere heute, wo wir möglicherweise am Rand einer globalen Wirtschaftskrise stehen? Derweil ist es in der Tat unklar, was der manchmal etwas diffuse Grundkonsens über den großen Begriff der Freiheit respektive des Liberalismus besagen soll. Also, worin liegt eigentlich die politische Substanz der vielbeschworenen liberalen Tradition? Die deutsche Sozialwissenschaftlerin Ulrike Ackermann hat ein eben erschienenes Plädoyer geschrieben mit dem Titel »Eros der Freiheit«. Frau Ackermann ist Publizistin und Professorin für politische Wissenschaften an der Hochschule SRH in Heidelberg. Sie ist heute bei uns zu Gast. Frau Ackermann, wie lautet für Sie die griffigste, die knappste Definition des Begriffs Freiheit?
Für mich bedeutet Freiheit in allererster Linie die Abwesenheit von Zwang. Also ein Zustand der Freiheit, Verhältnisse, die Zwänge auf ein Minimum reduzieren. Das heißt, für mich bedeutet eine freiheitliche Gesellschaft, dass unter den gegebenen Beschränkungen ein Maximum an Freiheit existiert. Das ist sozusagen kurz und bündig meine Definition.
Dann müsste man jetzt vielleicht gleich anschließend definieren, was können denn Zwänge sein, die da im Spiel sind?
Das können soziale Zwänge sein, das können materielle Zwänge sein, also die Zwänge sind vielfältigster Natur. Und Zwänge gibt es natürlich immer, also wir leben ja nicht als Monaden, sondern wir sind in einer Gesellschaft eingebunden, die soziale Regeln über Jahrhunderte generiert hat und daraus entstehen natürlich immer Zwänge. Das heißt also, wenn es überhaupt keinen Zwang gäbe, hätten wir eine Anarchie und ohne Regeln würde dann auch die Freiheit nicht sonderlich gut funktionieren.
Sie haben, wie gesagt, ein Plädoyer geschrieben für die Freiheit. Inwiefern heißt dies, dass bei uns eventuell zu wenig Freiheit oder sogar Unfreiheit herrscht?
Anlass meines Buchs war, dass ich den Eindruck habe, dass ein tatsächlich lebendiges Bewusstsein für die Freiheit immer mehr verkümmert, dass die Menschen nicht erst jetzt in dieser weltweiten Finanzkrise, sondern auch schon vorher die Neigung haben, ihre Freiheit einzuschränken oder einschränken zu lassen und stattdessen soziale Sicherheit zu kriegen, vom Staat beispielsweise. Also das ist ein Phänomen, das ist nicht nur auf Deutschland zu beschränken, sondern das ist in Frankreich so, das ist in vielen anderen europäischen Ländern so, nämlich die Sehnsucht, von der Wiege bis zur Bahre versorgt zu werden. Einerseits und andererseits, dass die Freiheit, insbesondere die individuellen Freiheiten, abstrakt geworden sind. Also sie sind in den Verfassungen der liberalen Demokratien festgeschrieben, aber sie sind ganz in die Ferne gerückt und ganz abstrakt geworden.
Welche sind denn diese individuellen Freiheiten? Mir fallen jetzt zum Beispiel die Gewissensfreiheit ein, die Meinungsfreiheit, die Glaubensfreiheit. Was bildet denn sozusagen den Glutkern des Liberalismus? Was für eine Freiheit?
Also ich denke, die individuelle Freiheit ist tatsächlich das Herzstück, geschützt natürlich von der politischen Freiheit, von einer Verfassung der Freiheit, so wie sie sich in den letzten Jahrhunderten herausgebildet hat, also der Herrschaft des Rechts, der Begrenzung der Macht in Gestalt der Demokratie, also das heißt die Partizipation an der Macht durch die Bürger, aber Kern und Glutkern kann man tatsächlich sagen, ist für mich die individuelle Freiheit, die immer wieder lebendig neu aufgefüllt werden muss. Und da knüpfe ich immer wieder gerne an John Stuart Mill an, der in seinem Essay 1859 On Liberty genau diese wesentlichen Elemente der individuellen Freiheit betont hat. Das ist diese innere Freiheit, das heißt die Gewissensfreiheit, die Freiheit des Denkens und des Fühlens. Das ist die Unabhängigkeit der Meinung und der Gesinnung, auch die Freiheit des Geschmacks und vor allem die Freiheit, einen eigenen Lebensplan zu entwerfen.
Die Glaubensfreiheit haben Sie jetzt nicht so hoch gehängt, aber die ist doch, wenn man dran denkt, dass die aus der Aufklärung stammt, doch, die war doch sehr wichtig am Anfang, nicht?
Absolut. Also die Religionsfreiheit, das zähle ich sozusagen auch zur Meinungs- und Gesinnungsfreiheit, das ist eine Errungenschaft, die wir der Aufklärung verdanken und vor allen Dingen eine Errungenschaft in dem Sinne, dass die Sphären bei uns getrennt sind, dass es den Staat gibt, dass es die Gesellschaft gibt, dass es die Wirtschaft gibt, dass es die Religion gibt, dass es die Privatsphäre gibt. Also das sind Bereiche, die voneinander getrennt sind, die sich natürlich immer wieder überlappen. Aber einer unserer wesentlichen Errungenschaften ist natürlich die Trennung von Staat und Kirche. Das heißt, dass Religion Privatsache ist.
Sie haben ein Motto von Cicero, dem römischen Staatsmann und Literaten, sage ich jetzt mal, das salopp angeführt in Ihrem Buch. Denn was ist Freiheit, lautet es? Was ist Freiheit? Die Möglichkeit zu leben, wie du willst. Was heißt das für Sie als Liberale, wie du willst?
Das heißt in allererster Linie tatsächlich sein Leben in die eigenen Hände zu nehmen, seinen eigenen Plänen und Ideen zu folgen, ohne anderen zu schaden. Das ist natürlich jeweils immer die Grenze der Freiheit. Meine Freiheit ist begrenzt von der Freiheit der anderen. Und insofern, um meinen Lebensplänen, meinen Wünschen, meinen Sehnsüchten nachzugehen, das geht nur in dem Maße, in dem ich anderen nicht schade. Und der Kern ist tatsächlich für mich, dann diese individuelle Freiheit, ihre Potenzen und Potenziale tatsächlich auszuschöpfen, um unabhängig zu sein, um autonom zu sein, um tatsächlich meinen eigenen Weg zu gehen, auch meinen eigenen Denkweg und mich nicht nur fremden Gedanken, dem Mainstream, Konformismus und sonst was zu unterwerfen. Das bedeutet es für mich in allererster Linie. Und das ist, denke ich, ein Ansatz, der ein wenig stärker gemacht werden sollte heutzutage wieder.
Da drin steckt ja auch der Kantsche kategorische Imperativ. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Das Problem ist ja nur, dass man dann bei beiden, also beide Partner müssten eigentlich wissen, was für sie je gilt. Das ist wahrscheinlich das Problem. Und dann sind wir in der Sphäre der Politik, wo man das austarieren muss, oder wie ist das?
Richtig, also es wird immer natürlich Kollisionen geben dieser unterschiedlichen Freiheiten, die sich aneinander reiben. Es gibt auch natürlich jeweils in der eigenen Biografie immer Kollisionen mit Regeln, die einem möglicherweise nicht behagen, aber eingehegt ist diese individuelle Freiheit und darauf können wir wirklich stolz sein, in einem Regelwerk, das in liberalen Demokratien tatsächlich ein Maximum an Freiheit garantiert. Aber es kommt natürlich darauf an, es auszuschöpfen, verantwortlich übrigens auch auszuschöpfen. Daran liegt mir sehr, dass für mich der Begriff der Freiheit nicht zu lösen ist von jenem der Verantwortung. Und Verantwortung tragen Personen, tragen Individuen.
Liberalismus heißt ja für viele insbesondere Marktfreiheit, freie Marktwirtschaft. Es wird reduziert darauf, möglichst wenig Staat bezüglich der Wirtschaft. Wie ist dies damit zu vereinbaren, dass viele Staaten jetzt Billionen in Banken investieren, die zuvor von diesen an die Wände gefahren worden sind?
Also ich denke, diese Krise, mit der wir konfrontiert sind, im Moment, die fordert uns geradezu heraus, uns neu selbst zu vergewissern, was eigentlich Freiheit für uns hier bedeutet. Und das ist einer der wichtigen Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Krisen müssen gelöst werden, aber sie bieten die Chance, dass man sich neu besinnt. Offensichtlich, und das hat die Finanzkrise gezeigt, haben bestimmte Regeln, die bisher galten, nicht ausgereicht. Es heißt aber, das bedeutet zu gleicher Zeit, dass neue Regeln aus einer Krise heraus geboren werden und man sich natürlich neue Gedanken machen muss. Es kann nicht angehen, dass Manager völlig größenwahnsinnig im Rausch immer größere Risiken eingegangen sind, ohne dass sie in irgendeiner Weise kontrolliert worden sind. Sie haben übrigens dann in der Regel nicht als Unternehmer gehandelt, sondern als Angestellte. Also sie haben das ihnen anvertraute Geld, was ihnen nicht gehörte, tatsächlich behandelt, als sei es Monopoly-Geld. Und nicht im Sinne einer Verantwortung, dass ich das Geld, was ich verwalte, was mir jemand anvertraut hat, tatsächlich verantwortlich einsetze, es mehre und so weiter und so fort. Also ich denke, diese Krise hat uns gleichermaßen aber auch gezeigt, dass der Markt insofern immer noch funktioniert. Ich würde deshalb auch nicht von der Systemkrise sprechen, als dass der Markt und der Wettbewerb immer ein Entdeckungsinstrument und Entmachtungsinstrument zugleich ist. Das heißt, bestimmte Bankhäuser wird es nicht mehr geben. Bestimmte Investmentbankerfiguren wird es nicht mehr geben. Die sind tatsächlich entmachtet worden. Und gleichermaßen zeigt uns diese Krise, dass Wirtschaftsfreiheit nicht unabhängig zu denken ist von individueller Freiheit und von politischer Freiheit. Also ich spreche in dem Zusammenhang von einer regelrechten Triangel, dass diese drei Elemente miteinander verwoben sind, immer wieder sich gegenseitig austarieren müssen. Aber diese Form des Wirtschaftsliberalismus, wie er lange Zeit bei uns galt, immer beschimpft mit dem Wort Neoliberalismus, der hat tatsächlich die politische Freiheit und die individuelle Freiheit als Rahmen auch der eigenen Geschichte vergessen. Und mit meinem Plädoyer für den Eros der Freiheit will ich sozusagen diese drei Stränge auch wieder zusammenführen.
Nur Eros der Freiheit haben Sie ja vor der Krise doch eigentlich geschrieben, oder? Es gab ja Anzeichen, aber Sie konnten nicht annehmen, dass ein solcher Crash dann kommt.
Diese Immobilienkrise, die ist ja schon länger sichtbar gewesen. Ja. Also, dass sie solche Formen annimmt, das konnte natürlich nicht.
Aber wenn Sie nun sagen, dass wir neue Regelungen brauchen, dann ist ja das Gegenteil, was bisher mindestens auch in diesem Land, in der Schweiz, in den letzten Jahren angesagt war, nämlich die Deregulierung, also weniger Staat und Abbau von Bestimmungen, von Vorschriften, von Gesetzen. Das wäre ja dann doch etwas Systemisches. Insofern wird doch, wenn nicht eine Totalrevision, aber doch mindestens eine Renovation des Liberalismus, des Marktliberalismus notwendig sein, nicht?
Naja, ich denke, wir brauchen einen starken Staat, der sozusagen das Regelwerk des freien Marktes garantieren kann. Das ist übrigens auch die ursprüngliche Wortbedeutung von Neoliberalismus. Dieser Begriff ist 1938 entstanden, ausdrücklich als Antwort auf die Erfahrungen von Nationalsozialismus und Kommunismus, dass man einen Staat braucht, der garantiert, dass ein fairer Wettbewerb stattfindet, auch gegen Monopolbildung. Und ich denke nicht, dass jetzt, auch wenn diese Rufe sehr, sehr laut werden, dass wir jetzt allenthalben mehr Staat brauchen, dass wir gar eine Weltwirtschaftsregierung bräuchten. Das halte ich für ziemlichen Unsinn. Das ist auch geboren sozusagen aus der Angst heraus und aus dieser alten Sehnsucht, alles zu planen und kontrollieren zu wollen. Aber diese soziale Marktwirtschaft, so wie sie entstanden ist, unterliegt Dynamiken und Regeln, auch eigenen Regeln, die neu sich generieren, die nicht völlig kontrollierbar sein werden. Also wir werden auch immer wieder mit Krisen konfrontiert werden. Das gehört sozusagen zu diesem Kapitalismus und zu der Marktwirtschaft dazu. Ich bin der Meinung, dass bestimmte Regeln, die übrigens auch schon bestanden, dass die ganz anders verbessert werden müssen. Also ein ganz konkretes Beispiel. Diese Zweckgesellschaften, das ist ja alles erlaubt. Das ist sozusagen eine auch vom Staat genehmigte Regel. Zweckgesellschaften, die Risiken auslagern aus Bilanzen, das führt natürlich dazu, und alle Menschen sind fehlbar, aus dem Augen, aus dem Sinn. Das heißt, bestimmte Risiken, die einfach verschoben werden, nicht mehr gesehen werden, werden dann auch irgendwann überhaupt nicht mehr rezipiert und wahrgenommen. Und sowas darf natürlich nicht mehr passieren.
Der Teufel liegt dann letztlich im Detail, aber der Kapitalismus hat seine dunklen Seiten, sagen wir es mal so, und da werden wir noch drauf kommen, nämlich im Zusammenhang mit der Freiheit. Aber wie frei jetzt, das vielleicht noch vorweg, wie frei sind denn Bürgerinnen noch, die momentan mit ihrem Steuergeld diese aufgeblasene, abgestürzte Finanzindustrie unterstützen müssen?
Das ist natürlich ein ganz, ganz herber Verlust. Aber wir sind sozusagen Gefangene in diesem System. Das heißt, nicht nur das Steuergeld wird ja jetzt sozusagen mit hineingezogen, sondern auch die Spareinlagen, aber auch übrigens die Anlagen, die viele Bürgerinnen und Bürger getätigt haben, um die sie sich übrigens im Detail auch nicht so recht gekümmert haben. Also ich versuche immer jetzt auch noch was Positives aus dieser Krise zu ziehen.
Also dann würden Sie die Verantwortung auch zum Individuum nach unten verschieben und sagen, der individuelle Anleger ist auch verantwortlich für das Schicksal seines Geldes.
Richtig. Und gerade in Deutschland, wenn man sich Schulbücher und so weiter anschaut, die zeichnen sich dadurch aus, dass die Menschen, also dass die Schüler überhaupt nicht in Berührung kommen und lernen, wie Wirtschaft funktioniert. Also bei uns ist das in den Schulbüchern so, also das sind Arbeitgeber, das sind Arbeitnehmer und das ist der Staat. Also alles, die Wirtschaft wird nur unter verteilungspolitischen Gesichtspunkten gesehen. Aber dass das ein lebendiger Prozess ist, ein Markt ist mit Risiken, mit Zyklen, die wechseln, das lernen die Schüler in der Schule nicht.
Aber andererseits sagen uns doch die Banker, Vertrauen ist wichtig. Das gilt ja auch für das Kunden-Bank-Verhältnis.
Ja, also
das sind ja auch durchaus emotionale Kategorien im Spiel. Und das ist missbraucht worden. Also.
Das ist absolut missbraucht worden. Und das ist übrigens einer der Momente, die mich ganz besonders erzürnt haben, jetzt in den letzten dramatischen Wochen, dass man von den wirtschaftlichen Akteuren, sprich den aktiven Bankern, so wenig gehört hat. Dann sind irgendwelche ehemaligen Vorstände in die öffentliche Runde in Talkshows geschickt worden und erzählten dann, wie sie besser anlegen oder nicht anlegen, ihr Geld und so weiter und so fort. Aber dass also jetzt die wirtschaftlichen Akteure in Gestalt der Personen, die großen Banken repräsentieren, dass die sozusagen wirklich Selbstkritik üben und Verantwortung übernehmen, das ist bisher, hat nicht stattgefunden und das fehlt noch. Also das gehört übrigens auch zur Krise dazu, um die zu bewältigen. Und dann reicht es nicht, dass jetzt nur die Politik einsteigt, was sehr richtig war, diese Rettungsaktion auf internationaler Ebene, um Vertrauen wieder auch sozusagen in den Markt überhaupt in Gang zu bringen, sondern für dieses Vertrauen müssen auch die Banker werben, allerdings.
Also halten wir fest, eine exzessive Marktwirtschaft, also diese Art Turbokapitalismus, die kann auch unfrei machen, wie wir jetzt eben gesehen haben. Wieso ist das mit Unfreiheit verbunden, wenn im Staat, in der Gesellschaft etwas Solidarisches für Schwächere gemacht wird, zum Beispiel die ganzen Arbeitslosenversicherungen im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, gibt es ja viele, viele Leistungen, die vielen Liberalen eben zu weit gehen. Warum ist das so?
Das sehe ich übrigens ganz anders. Also, dass der Staat für eine Minimalversorgung der Bürger und Bürgerinnen da ist, die aus eigener Kraft es nicht schaffen, das gehört sozusagen zu dem Sozialstaat. Also ich halte mich selbst für eine Liberale, aber diese Elemente des Sozialstaats, die finde ich verteidigungswert, wenn sie nicht dazu führen, dass Eigeninitiative gehemmt wird. Und da muss man sich natürlich fragen, was vor allen Dingen bis 89, von 45 bis 89, was sich bei uns an wohlfahrtsstaatlichen Strukturen herausgebildet hat, die die Tendenz hatten, tatsächlich die Menschen von der Wiege bis zur Bahre zu versorgen und ihnen den Ansporn, auch ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, genommen haben. Also wenn sich dann alle eben auf die Segnungen des Staates verlassen, und das ist dann wiederum umgekehrt meine Kritik, dürfen sie sich auch nicht wundern, wenn der Staat ihnen vorschreibt, wie sie zu leben haben. Und darin sehe ich ja diese Einschränkung der Freiheit.
Seit der Aufklärung über die Französische Revolution bis heute denkt man in erster Linie an das Vernünftige der Freiheit, also dass das eine Qualität ist, die von der Vernunft gesteuert ist. Aber es gibt auch eine Rückseite. Wie sieht denn die Unvernunft, die irrationale Seite der Freiheit aus, abgesehen von dem, was wir jetzt schon gesagt haben?
Ich habe in meinem Buch ganz bewusst von dieser dunklen, von dieser irrationalen Seite gesprochen, weil das für mich ein weißer Fleck in den bisherigen Theorien des Liberalismus ist. Die gingen aus von dem vernünftigen Subjekt, von der vernünftigen Freiheit, so wie sie uns die Aufklärung geschenkt hat, haben aber völlig außer Acht gelassen, und da hat sozusagen die Romantik eine sehr, sehr kluge Korrektur der Aufklärung vorgenommen, nämlich die anderen Seiten, die individuellen Seiten dieser Freiheit zu zeigen, nämlich die im Individuum selbst stecken. Und das ist einerseits dieser ganze Bereich der Fantasie, der Imaginationskraft, der Träume, der Wissbegierde, der Neugier. Ja, genau, das Schöpferische einerseits, aber auf der anderen Seite auch immer die Angst vor der Freiheit. Also seit der Aufklärung begleitet uns das Dilemma, die Sehnsucht nach Freiheit, die immer wieder damit zu kämpfen hat, von der Angst vor der Freiheit überwältigt zu werden. Und das ist sozusagen die zweite dunkle Seite der Freiheit, die man meiner Ansicht nach auf jeden Fall mitdenken muss, um die Freiheit umfassend zu begreifen und auch zu begreifen, warum es immer wieder Rückschritte gibt, warum die Menschen bänglich sind, warum sie Angst haben, warum sie sich Kollektiven zuwenden, warum sie sich Tröstung von fragwürdigen Ideologien und so weiter holen. Also das gehört zum Menschen und zum Individuum dazu, dass es nach Freiheit strebt, aber zugleich auch immer Angst vor der eigenen Courage hat und sich zurückzieht.
Stichwort Ideologien jetzt, wo Sie es erwähnen. Inwiefern würden Sie als Liberale sagen, der Liberalismus ist eben keine Ideologie im Vergleich, weiß ich was, zum Sozialismus oder dem sozialdemokratischen Versorgungsstaat oder was auch immer. Es ist ja immer sehr schnell auch dieses Argument, Sie argumentieren ideologisch, nicht? Und wir argumentieren unideologisch. Aber falsches Bewusstsein gibt es doch auf allen Seiten.
Das gibt es, aber ich bemühe mich, deshalb habe ich ganz eingangs meinen Freiheitsbegriff so karg wie möglich formuliert, nämlich die Abwesenheit von Zwang, ohne den Leuten in irgendeiner Weise vorzuschreiben, wie das richtige und gute Leben auszusehen hat. Da muss man sich zurückhalten. Und es gibt natürlich liberale Ansätze, die auch das unterlaufen und doch bestimmte Vorstellungen, wie das richtige und gute Leben des Einzelnen auszusehen hat, formulieren. Ich denke, man muss sich da enthalten. Also auch selbst das Ideal des Liberalismus, dass die Menschen unabhängig sind, autonom sind, selbstständig sind, ist ein Ideal. Darüber muss man sich im Klaren sein. Es kann nicht angehen, dass das sozusagen zum verpflichtenden Lebensentwurf wird. Also unsere liberalen Demokratien sind so stabil und haben es so weit gebracht, dass also auch die Bänglichen und die Ängstlichen und Nichtmutigen und Passiven dort ihren Raum finden. Es müssen nicht alle Menschen durch die Gegend ziehen und die Freiheitsfahne hochhalten und ihre Autonomie tagtäglich beweisen. Es wäre schön, wenn es so wäre. Aber daraus kann nicht eine Zwangsverpflichtung entstehen.
Was passiert denn mit den Gegnern der Freiheit in einer liberalen Demokratie?
Ja, den Gegnern der Freiheit kommt drauf an, wenn sie anfangen, an unseren Grundfesten, auch an unseren Grundwerten zu rütteln, muss man ihnen offensiv begegnen. Also
man kann natürlich sagen, sie profitieren auch davon eigentlich, wenn man es positiv formuliert,
ja,
nicht?
Also das ist ja auch das Paradoxe unserer freiheitlichen, liberalen, verfassten Demokratien, dass sie auch den Feinden der Freiheit gewähren. Und das ist natürlich auch ein Dilemma. Das heißt, immer eine Gratwanderung, an welcher Stelle man sich was gefallen lässt und an welcher Stelle man viel offensiver unsere Grundprinzipien auch verteidigen muss. Jetzt nicht nur auf einer strafrechtlichen Ebene, das ist sowieso klar, aber auch auf einer mentalen Ebene. Ja, also dass man eigentlich sich viel stärker bewusst sein muss, an welchen Punkten Freiheit eingeschränkt wird, eine Sensibilität für die Unfreiheit eigentlich entwickeln muss.
Sie beklagen sich in Ihrem Buch über die nicht verstummende Kapitalismuskritik und den Hass auf den Bourgeois, den Sie nach wie vor sehen, der nach wie vor herrsche. Warum ist das für Sie ein Problem?
In dieser Kapitalismuskritik schwingt ja noch viel mehr mit, nämlich allergrößte Selbstzweifel über den Weg, den unsere westliche Zivilisation genommen hat. Selbstzweifel, die zuweilen sogar in Selbsthass umschlagen. Und das finde ich hoch gefährlich. Also das, was über Jahrhunderte in blutigsten Kämpfen errungen wurde, ist ein sukzessiver Freiheitsgewinn, übrigens auch ein sukzessiver Wohlstandsanstieg, wenn man es global sieht. Natürlich gibt es immer Verlierer und es gibt immer Gewinner, das ist völlig klar. Wir werden aber nie das Paradies auf Erden schaffen können, in dem alle Konflikte eingeebnet sind, die Harmonie herrscht, es allseits nur gerecht zugeht, die Menschen nicht mehr fehlbar sind. Das ist das Paradies. Und zur Freiheit und eben unserer westlichen Zivilisation gehört die Krise, gehört das Unperfekte, gehört die Fehlbarkeit. Aber man muss sozusagen diese Freiheitspotenziale immer wieder verteidigen und auch die, natürlich auch die Selbstkritik, das gehört auch zu unserer freiheitlichen Tradition, um sich überhaupt im Klaren darüber zu werden, also welchen Lebensraum wir überhaupt geschaffen haben, also Lebensstile, die noch nie so anspruchsvoll gewesen sind, ein Pluralismus, wo sozusagen unterschiedliche Werte auch gelten, auch wenn sie sich reiben, das hatten wir in der Geschichte in dieser Form so noch nicht.
Meine letzte Frage, die Freiheit, wir haben es ja schon angeschnitten, irgendwie kann auch kalt sein und für viele ist Freiheit eben auch gleichbedeutend mit Gerechtigkeit. Das ist für einen Liberalen nicht so, weshalb eigentlich?
Das sind einfach zwei verschiedene Werte. Auch der Wert der Gerechtigkeit ist ein guter Wert. Auch der Wert der Solidarität ist ein guter Wert. Aber er ist nicht identisch mit Freiheit. Und deshalb besteht immer wieder diese Neigung, das gegeneinander auszuspielen, was ich für völligen Unsinn halte. Wenn Freiheit mit Verantwortung einhergeht, führt es auch zu Gerechtigkeit.
Wir müssen zum Schluss kommen. Freiheit, was war das, was ist es heute? Wir haben versucht, den vielbeschworenen Begriff wieder etwas politikphilosophisch und geschichtlich zu verorten. Vielen Dank, Ulrike Ackermann, für Ihre Argumente, für Ihre Ausführungen.
Ich danke Ihnen, Herr Vogler.
Das Buch von Ulrike Ackermann heißt Eros der Freiheit für eine radikale Aufklärung. Der Verlag ist Klett-Cotta. Es verabschiedet sich Heini Vogler. Morgen Dienstag können Sie in Reflexe den Schriftsteller und Musiker Wilfried Nsondé kennenlernen. Er hat Wurzeln im Kongo, ist Franzose und lebt in Berlin.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.